Ist der Schlüssel zum Erfolg vielleicht jetzt auch für Selbstvertrauen im Viertelfinale die 8-1-Niederlage gegen Kanada? Hört sich dumm an, aber weißt, was ich meine?
Ihr kennt diese Musik, ihr wisst, was die Stunde geschlagen hat. Die Sportfuzzis machen weiter mit der Eishockey-Show, eurem Eishockey-Podcast und natürlich insgesamt die 19. Ausgabe. Heute wieder mal WM-Spezial zum Viertelfinaleinzug der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Und er hat sich nicht lumpen lassen. Er hat sich in sein Auto gesetzt, hat sich auf sein Fahrrad geschwungen, sein E-Roller angeschlossen an die Steckdose, sein Skateboard nochmal zusammengeschraubt und seine Rollerblades angeschraubt und ist hierher gekommen. Goldmann, ich freue mich sehr.
Ja.
Hast du,
ich überlege
schon sprachlos.
Ja, das ist wow, wieder eine tolle Vorstellung von dir, dass dir immer noch was einfällt und das bei dieser ganzen geballten Eishockey-Anarchie, die momentan nicht nur auf dem Sender, sondern auf ganz Eishockey-Deutschland niederprasselt.
Aha. Eingeläutet von dir. Neuer Hashtag, dein neuer persönlicher Hashtag, Eishockey-Anarchie.
Ja, heißt mal heute Nachmittag so kommen, weil das schon toll ist, was Eishockey hier insgesamt momentan für Wellen schlägt in Deutschland.
Ja, das ist tatsächlich. Ja, und warum? Warum? Weil die Jungs, deutsche Eishockey-Nationalmannschaft im Viertelfinale der WM 2019 steht.
Dafür haben wir sie letztes Mal schon gefeiert. Stopp. Sie sind Dritter geworden in ihrer Gruppe.
Ah! Sie haben die Finnen besiegt. Und sie sind nach Bratislava umgezogen.
Ja, da ist auch der Sascha Bandermann umgezogen. Dazu kommen wir gleich. Vielleicht vorher noch mal ganz kurz, natürlich wie immer, unser Hinweis. Man kann uns abonnieren. Wichtig auch, man kann uns auch bewerten. Bewertet uns gerne. Man kann so
Sternchen setzen.
Ja, Sternchen. Natürlich immer 5. Das ist wichtig.
Ja.
Ja, weil das sonst keinen Sinn macht.
Der Rick steht echt auf Sternchen. Also setzt ein paar Sternchen, wir würden uns
freuen. Kann man machen, zum Beispiel bei Apple. Apple kann man bei dem Podcast das ganze Ding bewerten.
Genau.
Ansonsten muss man sagen, wir haben es ja tatsächlich geschafft mit dem Roséwein von Angelina Jolie, dessen Namen wir nicht mehr sagen dürfen. Wir haben Unterlassungsklage von Angelina Jolie, dass wir den Miravalda trinken und durch
Und praktisch so die Franzosen zum Abstieg getrunken.
Ja, wir haben sie in Abstieg gesoffen, muss man sagen. Und jetzt haben wir natürlich überlegt, auch was wir heute nehmen und vielleicht einen Gösser nehmen, weil die Österreicher auch abgestiegen sind. Aber nein, wir sind schlau. Wir haben Budweiser heute dabei und saufen den Tschechen aus dem Turnier. So, und da würde ich sagen, Basti, Prost.
Ein Prosit.
So, auf das, dass da, ja, dass die Tschechen dann aus dem Turnier getrunken worden sind.
Sag schon mal, angetrunken. So machen wir das. Man sieht, wir liefern wirklich jede Unterstützung, die der deutschen Mannschaft geben
kann. Ja, und es ist eine harte Unterstützung.
Es ist langsam sehr hart.
Es ist hart.
12 WM-Tage durchgehend hatten wir.
Das ist.
Heute ist tatsächlich auch unser Reisetag. Also ich bin von mir zu Hause zu dir hier hochgereist in die Goldmann-Studios.
Ja.
Du bist von dir zu Hause hierher gereist.
In die Goldmann-Studios.
In die Goldmann-Studios.
Es ist. Und morgen geht das Ganze natürlich noch weiter, diese Reiserei. Es ist eine Reiserei ohne Ende. Aber lass uns jetzt erstmal eingehen. Wir haben einen Abstiegskampf gesehen. Lass uns mal chronologisch vielleicht anfangen gegen Ende. Am Montag Abstiegskampf. Boah, was war da los?
Das war geil. Also egal, es ist bitter für die Absteiger, aber die zwei Spiele waren absolut mega. Nachmittagsspiel Frankreich-Großbritannien. Frankreich 3-0 geführt, 35. Minute, innerhalb von 6 Sekunden kurz 2 Tore zum 2-0, 3-0 gelegt. Danach hast du eigentlich einen Gegner, der in dem ganzen Turnier fast wehrlos war, den hast du damit eigentlich am Boden. Aber nein.
Der Brite gibt nicht auf.
Er wehrt sich gegen gegen Exits jeglicher Art.
Ja, er hat natürlich jetzt auch die Erfahrung, wie man sich da wehrt gegen diese Exits. Und er hat es geschafft, tatsächlich unglaublich. So zurückkommen auch die Art und Weise. Torhüter fantastisch. Diese Einsätze auf dem Eis, wie sich die reingebissen haben, nicht aufgegeben haben und gewinnen das Spiel in Verlängerung 4-3.
Ja.
Das ist eine der größten Geschichten bei dieser Eishockey-Weltmeisterschaft, muss man ganz klar sagen. Auch wie die Fans danach Großbritannien gefeiert haben.
Britisch eben. Oberkörperfrei mit Bierdosen in der Hand.
Vorm Hotel auf.
Vorm Bus schon gewartet, zu Hunderten. Vorm Hotel dann zu Tausenden.
Ja.
Sascha hat das ja alles dokumentiert und hat sich ganz kurz im Geschehen sehen lassen, glaube ich.
Ja.
Sensationell. Die Spieler dann auch direkt rausgekommen. Natürlich auch oberkörperfrei, wie sie es halt gehört.
War das so?
Ja.
Die Spieler auch?
Ja, ja.
Ja, man liefert einfach die Nationen das, was man auch ein bisschen erwartet.
Ja. Und der Ben Bones. Der Torhüter der Briten, der hat einen neuen WM-Rekord tatsächlich aufgestellt. Noch nie zuvor hat bei einer WM in dieser Phase von 7 Spielen ein Torhüter so viele Saves gehabt.
Meinst du, dass er Ausrüstung wechseln musste?
Vielleicht ist sie kaputt geschossen.
Weich geschossen.
Aber nach der Leistung wird er sicher einen neuen Verein finden, vielleicht auch auf dem Festland hier in Europa, der ihm eine neue Ausrüstung dann zur Verfügung stellt für die neue Saison.
Davon gehen wir jetzt mal aus, haben wir auch schon gehört, letztes Mal im Interview, was Sascha Bandermann ja geführt hat, dass er nach Europa wechseln wird.
Ja.
Also weg von Großbritannien. Kommen wir zum zweiten Abstiegsduell. Italien gegen Österreich. Das war ein großartiges Spiel, muss man sagen. Das Spiel selbst hätte man jetzt nicht unbedingt vermutet. War ein gutes Spiel, war dramatisch, war eng.
Wir haben uns das ja noch auflegen lassen dann extra.
Ja, tatsächlich. Wir haben da gefragt, ob man das, viele von euch das sich auch gewünscht haben. Komm, geh doch mal darüber. So viel spannender.
Genau, es war eigentlich nicht geplant. Tatsächlich. Ja,
wir haben auch keine Unterlagen eigentlich dabei gehabt, muss man sagen.
Sondern wir haben gesagt, hey, komm, jetzt letztes Drittel. Was war, wir hatten Kanada gegen...
Gegen
Dänemark war das.
Ja, genau.
War eh schon durch. Da ist nicht mehr viel passiert. Dann haben wir gesagt, hey, ist es nicht möglich, dass wir ab jetzt rüberwechseln nach Bratislava und das Österreich gegen Italien Spiel kommentieren. So kam es dann zum Glück auch. Und
haben wir einfach mal so eine Ausstellung ausgedruckt und haben wir drauf loskommentiert. Genau. Aber das Spiel ist von alleine geflogen. Du kennst die Österreicher ja eh alle, auch die Italiener. Insofern waren auch ein paar Infos da. Aber das Ding geht tatsächlich ins Penaltyschießen.
Ja. Und die Frage ist tatsächlich, warum? Weil Österreich hatte in der Schlussphase des letzten Drittels, Österreich hatte in der Overtime brutale Chancen, dieses Spiel zu entscheiden.
Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so und hat man zu viel liegen lassen. Aber auch Bernard, sehr stark, der Torhüter der Italiener. Auch da, aber an der richtigen Stelle, ich kann mich erinnern, der eine Doppelpass, den die Österreicher hatten im dritten Spielabschnitt in Überzahl, das war hervorragend, da hat er so gut gehalten, das muss eigentlich drin sein, dann bist du da auch weg von...
Das war Raffel in Überzahl, genau, diese richtig. Situation, wenn du dich zurückerinnerst.
Ja, so ist Österreich also raus.
Ja, Österreich steigt dann tatsächlich aus dieser Gruppe ab. Unglaublich. Da muss man auch sagen, ich kann mich erinnern, weil ich einen Podcast gerade nochmal beim Herfahren tatsächlich unseren letzten kurz gehört habe.
Aber du gute Infos brauchst.
Genau, weil ich mich hier tatsächlich nochmal informieren wollte, nun, was die Jungs da über Eishockey erzählen.
Da kann ich dir den Eishockey-Podcast, die Eishockey-Show von den Sportfuzzis übrigens empfehlen.
Ich, pass auf, ich schreibe mir das gleich auf. Ja, ich werde es mir merken und werde das Ding abonnieren.
Ja, das sind drei coole Typen, muss man sagen. Ja. Der eine ist jetzt gerade irgendwo weg, aber die anderen zwei hängen da immer so rum und dann zu dritt machen die das eigentlich ganz nett.
Sowas habe ich schon lange gesucht tatsächlich.
Ja, das sucht man oft. Ja. Da findest du das.
Ah, perfekt. Wenn ich dich nicht hätte. Ja. Auf jeden Fall habe ich da kurz reingehört und da kam von dir, dass du Österreich in diesem Duell in allen Mannschaftsteilen besser besetzt siehst.
Ja.
Am Ende hat aber tatsächlich der Torhüter einen Unterschied ausgemacht. Im Rest, muss man tatsächlich sagen, war Österreich um Klassen eigentlich besser besetzt.
Ja, habe ich ja angesprochen. Also Bernard hat da wirklich hervorragend gehalten zum entscheidenden Punkt, auch beim Penaltyschießen. So ist es manchmal.
Ja.
So, jetzt wollen wir aber den dritten auch mal dazu holen.
Sascha,
ja.
Ist der schon angekommen? Wir fragen,
wir fragen ihn einfach mal.
Ist
schau mal, Sascha, ob er schon da ist.
Bandermann.
In Bratislava müsste der jetzt sein. Der hat Kosice aufgegeben und ist umgesiedelt.
Der deutschen Mannschaft nachgereist als alter Groupie.
So.
Ich höre nichts.
Munich calling, das ist Bratislava speaking.
Wow, ohne Klingeln gehst du gleich ran. Du hast auf uns gewartet, Sesh. Ein herzliches Willkommen.
Ja, danke schön. Ja, ich habe auf euch gewartet, das war klar. Ich habe doch Entzugserscheinungen von euch beiden. Da muss ich sofort rangehen, wenn ich die Namen aufleuchten sehe.
Das apropos Entzug, bist du mit dem Zug gefahren von Košice nach Bratislava oder nur die Mannschaft?
Nein, ich habe es nicht der deutschen Mannschaft gleich getan. Ich war der verantwortliche Fahrer des Sport-1-Produktionsteams und bin dementsprechend die guten 5 Stündchen in verantwortlicher Fahrertätigkeit habe ich die erfolgreich überstanden.
Das ist sehr wichtig, da wollte ich gerade fragen, weil Bernd und Sesh fahren eher so. Ihr seid aber gut angekommen, war alles okay?
Ja, wir sind gut angekommen, auch wenn du uns immer als schlechtesten und zweitschlechtesten Fahrer der Welt beleidigst. Wir haben jetzt hier intern natürlich in den 14 Tagen schon bisher den Titel auch nochmal neu ausfahren können, aber das werden wir dann nochmal später auflösen.
Ich kann mich erinnern, eine der schönsten Autofahrten, die es gegeben hat, da bist gar nicht du gefahren, sondern da ist der Kollege Jonas Beck gefahren. Das war in Prag war das, wo er in der Innenstadt sich nicht mehr auskannt hat, ist dann in verkehrt rum in die Einbahnstraße reingefahren. Und hat sich da aber dann, das war dann am Schluss raus noch eine Sackgasse, so dumm festgefahren, dass da die Polizei gestanden ist und hat ihn rausgeholt und direkt einen Strafzettel verpasst. Kannst du dich erinnern, Sesh?
Nee, kann ich nicht. War ich wohl nicht im Auto damals.
Ja, ist ganz sein. Das war das Elite-Auto, bestimmt. Du warst im Folgewagen. Du konntest nicht folgen dem Wagen.
Sorry. Sesh, komm, erzähl doch mal. Die deutsche Mannschaft, der hatte gestern Nachmittag dann frei, weil die hatten ja das Mittagsspiel mit einem grandiosen Sieg gegen Finnland. Was haben die gestern noch gemacht oder ging es da wirklich nur packen, Košice, Lebewohl und auf nach Bratislava?
Nee, sie haben gestern Abend noch zusammen auch Abend gegessen und Sachen packen, aber in netter Weise werden ja auch der Großteil der Sachen wird ja auch gepackt. Das ist das Schöne von den Equipment Manager. Und von daher haben die einmal die meiste Arbeit. Und die Jungs waren heute eigentlich recht fit. Die sind ja auch am Bahnhof in Košice. Um 9.22 Uhr ist dann der Zug losgedüst. 4 Stunden ungefähr war ein Sonderzug, wo auch die US-Amerikaner, also die Louis Day Hockey drin war. Und Speisewagen in der Mitte. Und dann ist man losgedüst. Und dann hat man ja hier noch eine ganz kleine Einheit absolviert, aber allerdings nur sehr, sehr wenige Spieler. Jetzt wollt ihr vielleicht wissen, und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wer gespielt hat, oder?
Wie meinst du? Nochmal, wer gespielt hat.
Genau, also es waren nur ein paar Leute auf dem Eis, sprich Treute, Bergmann und Seider. Mhm. Und bei Seider natürlich so ein bisschen das Gefühl, dass es nochmal die Generalprobe war, aber von der Intensität war es mehr so ein Kreiseln. Von daher bin ich mir jetzt auch noch nicht so ganz sicher, aber das waren die Jungs, die auf dem Eis waren. Und ansonsten hat man ein bisschen hier Kabine bezogen, sich mit der neuen Arena wieder vertraut gemacht. Und ganz interessant vielleicht noch, man hat die Kabine von Österreich-Italien übernommen. Also ein bisschen größer, dadurch, dass wir beide sind. Vermutlich waren die vorher relativ klein. Ich habe es ja auch noch nicht gesehen, weil es ja eher die Nationen sind, die in der Weltmeisterschaft etwas tiefer sind. Und die haben sie übernommen und sind jetzt da drin. Haben sich häuslich eingerichtet, hoffentlich für länger.
Tatsächlich ist das so, das kann man vielleicht mal ganz kurz erklären. Die Kabine und die Kabinenwahl, wie groß die Kabine ist, hat tatsächlich, also erstens natürlich mit dem Ausrichter zu tun, der kann sich da die Top-Kabine aussuchen. Aber danach geht es nach Weltranglistenplatzierung, genauso wie die Hotels. Also die ersten 8 bekommen da bessere Hotels, bekommen größere Kabinen tatsächlich, haben da mehr zur Verfügung. Das ist kann ein großer Unterschied sein bei diesen Arenen zum Teil. Ja, und jetzt haben die kurz trainiert, hast du gesagt, geht zurück, gehen die morgen nochmal aufs Eis, weil die haben ja das späte Spiel, 20.15 Uhr.
Ja, ist geplant, dass die morgen Vormittag nochmal aufs Eis gehen. Ist ja dann noch eine halbe Stunde hier eingeplant. Die deutsche Mannschaft ist sozusagen in der Reihenfolge als drittes. Also sprich ja, das Frühspiel ist ja Russland-USA, die nacheinander weg, dann kommt Deutschland und danach hat er noch Tschechien hier in der Arena, also logischerweise in der Main Arena, auf dem Eis nochmal die Möglichkeit, sich ein bisschen einzugrooven. Das ist so ein bisschen der Ablauf. Und ganz wichtig übrigens, was ich ganz interessant fand, habe ich gerade mitbekommen, unten in der Mixzone, als ich einmal hier durch die Arena gelaufen bin, da hat Patrick Kane noch ein Interview mit ein paar Journalisten gegeben und er meinte, das Eis wäre besser als in Košice. Das wäre ihm direkt aufgefallen.
Ja, wir haben schon öfter gesehen, dass da viele Scheiben, viele Scheiben gesprungen sind.
Auffällig in Košice.
Ja. Hat die deutsche Mannschaft nicht gestört, Basti? Lass uns mal ganz kurz kommen zum letzten und vielleicht besten Spiel der deutschen Mannschaft gegen Finnland. Dieser 4-2-Sieg, der war auf der einen Seite souverän, auf der anderen Seite hat aber auch alles passt, was man sich gewünscht hat. Defensive wie Offensive, die Stars wie Dreiseitel haben performt, Kahun ein Tor erzielt, Grubauer war im Tor, hat hervorragend gespielt und die ganzen Mannschaftsteile haben perfekt ineinander gegriffen. Also das war echt stark.
Ja, und vor allem darf man nicht vergessen, man war gegen Finnland 1-0 hinten, man hat ausgeglichen. Man war 2-1 hinten, hat wieder ausgeglichen. Zum ersten Tor müssen wir nochmal kommen. Wir hätten ja definitiv die Coaches Challenge genommen beim ersten Tor der Finnen, Rick.
Das ist richtig, weil wir davon ausgegangen sind, dass da der Spieler, der angreifende Spieler der Finnen im Torraum war und auch Grubauer behindert hat. Die Übertor ist uns aber im World Feed nicht eingespielt worden.
Was schon immer ein Zeichen sein kann.
Oder es geht einfach mal auch verloren. Kann man auch mal sagen, kann mal passieren, dass es auch tatsächlich der Weltregie da hinten runterfällt. Wir haben aber keine Kosten und Mühen gescheut, das genau nochmal rauszufinden und nachzuschauen bei gewissen Sachen und haben festgestellt, dass das tatsächlich eigentlich ein nicht gültiger Treffer hätte sein müssen.
Es hätte sich gelohnt, da die Coaches Challenge zu nehmen, auf jeden Fall.
Ja.
Unserer Meinung nach. Ob die Entscheidung dann tatsächlich so gefallen wäre, wie wir es sagen, ist ja auch in diesem Turnier variabel.
Das ist richtig, aber nachdem alles, was wir bisher gesehen haben, wäre es definitiv ein Mann, der im Torraum steht und den Torhüter behindert gewesen. Wie das dann ausgelegt wird, das ist die zweite Frage.
In der Sicht und in der Berührung tatsächlich. Ja.
Also wenn ich fragen darf, weil ich es nochmal ganz genau gesehen habe, ich habe das nämlich genau nicht gesehen, weil ich gesagt habe, das wurde ja eben nicht eingespielt, genauso habe ich es dann auch wahrgenommen. Und war es dann also mehr als das wehende Jersey wie bei Yasin Edel?
Ja, das war mehr. Das war mehr als das wehende Jersey. Das war schon mehr Präsenz im Torraum definitiv da, plus Berührung an Grubi auch.
Aber jetzt lass uns das Thema da nicht weitermachen, sondern
insgesamt gepfiffen und wir haben die deutsche Mannschaft da das Spiel ja trotzdem.
Insgesamt muss man sagen, für mich war das die beste Turnierleistung. Die zweitbeste war eigentlich gegen die USA davor. Und da komme ich jetzt dazu. Ist der Schlüssel zum Erfolg vielleicht jetzt auch für Selbstvertrauen im Viertelfinale die 8-1-Niederlage gegen Kanada? Hört sich dumm an, aber weißt, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, weil man zuvor 4 Siege gefeiert hat. Dann war man schon so vielleicht auch ein bisschen lässig und hat gesagt, hey, ja, jetzt kommt halt Kanada, aber wir haben 4 Siege in Folge. Und dann schleicht sich ja auch hin und wieder jemand ein. Man nennt ihn, glaube ich, Herr Übermut hin und wieder. Aber der muss gar nicht bewusst kommen, sondern wir arbeiten auch viel mit diesen mentalen Sachen, auch im Eishockey, in verschiedenen anderen Bereichen noch, Rick. Und ich glaube, der hat sich direkt verabschiedet und ich glaube, die Mannschaft hat da eine gute Lehre draus gezogen.
Und jetzt sage ich da auch eins, warum das 8-1 deutlich wichtiger war, also wenn du gegen Kanada 4-2 verlierst, weil du verlierst 4-2, dann machen sie vielleicht den vierten, machen sie einen Empty Netter, dann klopfen sich alle auf die Schulter und sagen, aber es muss mit halt dagegen, die haben wir auch, nächstes Mal hauen wir sie weg, das können wir eh. Bei 8-1 kannst du nichts sagen, du musst ja anerkennen, musst sagen, scheiße, das war Mist, so können wir das eigentlich nicht machen, das ist nicht unser Anspruch, das wollen wir nicht. Und dann wirst du grantig. Und dann hat Söderholm vielleicht auch mal ein bisschen reingestochen und ein bisschen rumgestochert. Und er mal ein bisschen gesagt hat, Moment mal, da kann aber jeder besser werden. Und bei wem hat er es gemacht? Öffentlich? Bei Dreisaitl, weil er auch weiß, dass der Leon das nicht negativ aufnimmt und sagt so, hey, ich fahre hierher und dann wäre ich jetzt auch noch blöd angemacht, sondern der nimmt es auf und sagt so, hör mal zu, ich kann tatsächlich besser. Und wie er sich dann nochmal gesteigert hat, insbesondere gegen Finnland, das ist beeindruckend gewesen. Das muss man ganz klar sagen.
Er war unglaublich gut gegen Finnland, Leon. 2 Tore, 1 Assist gemacht.
Auffällig hinten, vorne, überall gearbeitet, das mit seiner Eiszeit. Also das ist wirklich Weltklasse, ja. Das muss man ganz klar sagen. Und das hat er da wieder mal in diesem Spiel unter Beweis gestellt gegen Finnland.
Absolut der Difference-Maker.
Ja. Ich fand das übrigens auch lustig, wie er dann auch im Interview nachher gesagt hat, weil ich ihn ja auch nochmal auf diese Kritik angesprochen habe, inwieweit es davon Ansporn war und oder ob das einfach nur auch an ihm vorbeigeht, aber dann sagt er ja irgendwann nur so, weil er seine eigene Leistung jetzt auch nicht so hochloben wollte, logischerweise, die aber, wie er schon eingeschätzt hat, natürlich überragend war, sagt er so, ja, du auch defensiv, also ganz ehrlich, war ich halt, bin ich halt auch grundsätzlich nicht der Schlechteste. Das war so ganz lustig, weil das irgendwie, das hat er so mit so einem Lachen gesagt, weil das, glaube ich, vielleicht dann auch ein bisschen übertrieben war, wie das so aufgenommen wurde insgesamt. Aber ich glaube auch, meine Einschätzung, ich fand das sehr spannend, weil das natürlich auch ein bisschen mutig ist in der Phase von Toni Söderholm, das so vielleicht so zu machen. Zumindest kommt es bei Menschen auch so an, dass sie denken, was, jetzt kritisiert er vielleicht möglicherweise da unseren Superstar und das ist auch der Mann, der die Tore schießt. Aber ich glaube, rein von seiner Herangehensweise als Trainer muss er das auch letztlich genauso tun, weil ich glaube, alle anderen Mannschaftsteile sehen ja auch, wie so ein Coach funktioniert in so einer Phase des Turniers. Und ich glaube, damit hat er vielleicht sogar einfach einen guten Weg gewählt und also von der Leistung her, vom Output, kann man ja da im Spiel keinem was vorwerfen.
Also man muss auch dazu sagen, natürlich, die Aussage von Söderholm, wenn man sie mal grundsätzlich so hört, so schlimm war die auch nicht. Also er hat einfach nur mehr oder weniger gesagt gehabt, das weiß jeder, wie gut er ist, aber natürlich könnte er vielleicht in der Defensive ein bisschen mehr machen. Mehr hat er eigentlich nicht gesagt, aber da muss man auch sagen, es sind so viele Journalisten vor Ort, alle sind vor Ort wirklich. Das ist ein Riesentross, die sich natürlich genau da drauf werfen, nur da warten. Früher waren da 4 Journalisten da, ja, und Fernsehreporter. Und jetzt sind aber alle da, alle wirklich sind vor Ort, jeder.
Echt?
Und da natürlich müssen die auch was liefern. Und sowas ist dann natürlich auch ein gefundenes Fressen, wird schnell mal groß gemacht. Aber das muss man auch ein bisschen einordnen.
Genau. Und ich habe das ja auch gehört, wie er das gesagt hat. Ich stand ja dann auch daneben. Und es ist auch eine Frage immer, wie du sowas sagst. Aufgeschrieben liest es sich ja ganz anders als in der Art und Weise, wie du es auch dann letztlich nach außen ausdrückst. Und natürlich hat er das vom Wortlaut so gesagt, aber er hat es ja auch nochmal dann im Sport1-Interview erklärt. Er sagt, hey, das hat direkt immer so einen negativen Klang. Mir ging es ja nicht darum, jetzt einen negativen Klang da reinzubringen, sondern ich wollte also sagen, grundsätzlich in seiner Art und Weise als Spieler, um das ganze Paket vielleicht dann nochmal zu perfektionieren, auch wenn er schon ein unglaublich überragender Spieler ist, dann ist es defensiv. Das ist ja die Aussage und die ist ja sachlich sicherlich nicht falsch. Aber natürlich hängt dann irgendwann dieser eine Satz da und wie du schon sagst, dann wird das natürlich sofort über Agentur und alles, was da ist, rausgehauen und dann verselbstständigt sich sowas schnell. Aber ich glaube, im Nachhinein war es ja auf keinen Fall negativ, ganz im Gegenteil. Die Leistung hat ja für sich gesprochen.
Definitiv. Und man darf auch nicht vergessen, irgendeiner muss halt auch der Chef sein. Und das ist nun mal der Nationaltrainer. Und der darf auch dann zu jedem Spieler, glaube ich, tatsächlich auch mal was sagen.
Gut. Dann sagen wir dir jetzt mal was zum Viertelfinale, würde ich vorschlagen. Wir machen mal eine kleine Preview und das allerletztes kommt dann Deutschland gegen Tschechien um 16.15 Uhr übrigens live in der Konferenz bei Sport1 schon ab 16 Uhr. Großer Eishockeytag übrigens morgen am Donnerstag, also Donnerstag, wenn ihr den Podcast hört. Erst kommt um 16 Uhr die Konferenz, dann um 19 Uhr eine Stunde Sondersendung über Eishockey. Eishockey-Anarchie pur auf Sport1. Fußball weggegrätscht. Perfekt. Ab 20 Uhr Vorberichterstattung mit Sascha Bannermann live vor Ort. 20.15 Uhr dann die Partie Deutschland gegen Tschechien. Aber zurück. 16.15 Uhr spielen als erstes die Kanadier in Košice gegen die Schweiz. Leute, was spricht für wen, warum?
Ja, also Kanada ist erst in unserer Gruppe geworden in Košice. Punkt 1. Punkt 2, wir reden immer davon, dass vielleicht die Bratislava-Gruppe eben in der Spitze ein bisschen stärker war. Punkt 3, wir sehen richtig gute Schweizer, die mit Nino Niederreiter im letzten Spiel nochmal Verstärkung offensiv bekommen haben. Wir sehen den Silbermedaillengewinner von 2018, die Schweiz, die auch letztes Jahr im Halbfinale Kanada geschlagen hat. Und ich glaube, die nehmen da sehr viel Selbstvertrauen mit. Die haben zwei ausgezeichnete Torhüter. Das ist eine Mannschaft, die sich die letzten zwei, vielleicht sogar drei Jahre bei Weltmeisterschaften wirklich in Rage spielt, so langsam aber sicher. Hat einen hervorragenden Trainer mit Patrick Fischer, der, glaube ich, wirklich für modernes, neues Eishockey steht. Und Kanada ist jetzt Erster geworden. Die haben gestern ein souveränes Spiel gegen die USA gemacht. Aber ich gehe mal mit den Schweizern.
Also vielleicht für mir zwei Punkte dazu. Was für Kanada spricht, ist das Überzahl. Das ist immer noch über 50%. Da haben sie 10 Tore erzielt davon. Sie haben sich im Turnierverlauf gesteigert, muss man ganz klar sagen. Sie sind immer besser zusammengewachsen. Bestes Spiel war gegen die USA in allen Mannschaftsteilen defensiv kaum was hergegeben. Haben viele Spieler, die in der Offensive echt gefährlich sind. Matsche so verteilt die Scheiben gut. Manta macht sie rein. Stone bringt sie rein. Also haben sie viele Spieler, wo ich glaube, dass die Schweizer besser sind. Und das habe ich im Spiel gegen die Schweden gesehen. Die Schweizer sind schlittschuhläuferisch für mich schneller. Können schneller über die Außenbahn kommen, können da vielleicht viele Nadelstiche setzen und sie können auch aggressiv nachgehen. Hat man auch gegen die Schweden gesehen. Haben mit Josi einen sehr, sehr guten Leader drin und du hast die Torhüter angesprochen. Also ich glaube wirklich, dass die Schweiz da eine Chance hat gegen Kanada. Was meinst du,
Sech? Darf ich da noch was Belangloses beisteuern?
Ja, absolut.
Ich habe den Typen von der Opel Gang, den Manta, heute im Café noch getroffen. Ich wusste gar nicht, was für ein Viech das ist. Also ich habe mir das irgendwie auf dem Eis, 1,96, wenn er da mal so in der ganz normalen Freizeitausbildung vor dir steht. Also echt ein Tier. Halleluja. Ja. Immer so, ganz belanglos.
Ja. Das stimmt tatsächlich. Trotzdem, wie gesagt, ich bin da. Ich glaube auch, dass Kanada leichte Vorteile hat. Wir kommen ja nachher gleich zu unserer Wettrubrik. Aber lass uns vielleicht. Hast du noch was beizutragen, Basti, weil du so kritisch schaust bei dem Spiel Kanada-Schweiz?
Nee, weil du jetzt so genau auf die Kanadier eingegangen bist. Ich will auf die, vielleicht weil du gesagt hast, nur Roman Josi. Ich möchte da noch auf Nico Hischier und Kevin Fiala kommen, die eine hervorragende WM spielen, mit die jüngsten Spieler ja dort im Team bei den Schweizern auch mit sind. Aber ich glaube, die Ausgeglichenheit, die offensive Power, die in allen vier Reihen tatsächlich haben, plus El Nino, der jetzt noch dazukommt, gefällt mir sehr gut. Reto Berra dazu im Tor, der viel Nordamerika-Erfahrung hat. Ich weiß nicht, mit wem Patrick Fischer geht, aber vom Gefühl würde ich sagen, er geht mit Reto Berra in dieses Viertelfinale.
Also ich hoffe auch, ich glaube, dass es sehr ausgeglichen wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie war denn eigentlich dein Linseneintopf letztes Mal? Nur so nebenbei. Wie hat der geschmeckt?
Der hat herrlich vegan geschmeckt, der war super.
Gut. Nur so.
Ja, darf ich euch ganz kurz ein bisschen traurig machen? Ich habe natürlich jetzt hier einfach extremen Zeitdruck. Und ich glaube, ihr schafft es, sowohl ohne mich zu wetten, als auch die Partien noch durchzusprechen. Deutschland gewinnt, ist übrigens mein Tipp. Und wir führen nach dem zweiten Drittel, falls ihr irgendwas Cooles passieren wollt. Und da ich ja gerade an dem Ort bin, wo wir 2011 die Russen bezwungen haben, und dann natürlich schon wieder so ein Hauch von Sensation hier durch die Arena fliegt, ist das mein Tipp. Nur so ganz nebenbei. Und deshalb sage ich vielleicht jetzt schon ein bisschen früher Tschüss in diesem Podcast, weil der Kollege Bernd Ruthmann, der vor allem natürlich auch dafür verantwortlich ist, dass hier alles abläuft, produktionstechnisch funktioniert, dass noch tolle Einspieler produziert, der muss richtig losmachen jetzt, weil wir ja, wie du richtig gesagt hast, eine Sondersendung haben und die müssen wir füllen. Und deshalb müssen wir los und arbeiten. Ist das in Ordnung?
Ich finde es gut, du bist der erste Gast, der sich selbst rausschmeißt aus unserer Leitung. Finde ich aber gut.
Er ist ja kein Gast.
Er ist ja kein Gast, das stimmt.
Ja, aber das verstehen wir natürlich.
Natürlich verstehen wir das. Wir wollen euch nicht vom Bemsen abhalten.
Du bist ein Arbeitstier, das wissen wir seit vielen Jahren, das schätzen wir an dir. Du bist ein toller Mensch und du bist in Bratislava arbeiten.
Ach so, okay. Also musst du auch was liefern. Ich dachte, du bist nur das Arbeitstier. Danke, dass du noch toller Mensch gesagt hast. Das bringt mich wieder ein bisschen nach oben.
Das ist schön. Dafür sind wir auch.
Ja. Was gibt es heute abends, nachdem es letztes Mal Linsensuppe gegeben hat? Was gibt es jetzt heute abends? Weiß nicht, gehst du auf Bohnen oder so?
Ich glaube, Kichererbsen-Nudeln mit ein bisschen Pesto.
Du schläfst allein im Hotelzimmer, oder?
Ja, ist richtig.
Sehr schön. Sehr schön, sehr schön.
Meine Frau zuhört, genau das tue ich.
Sehr schön, sehr schön. Du, dann viel Spaß. Wir hören uns wieder. Danke dir.
Mach's gut. Sehr schön. Viel Spaß. Jo, ciao. Männer.
Ciao. Ciao.
Dann lass uns gleich auf das andere Viertelfinale eingehen um 16.15 Uhr. Da spielt Russland gegen die USA. Jo. Also, ganz ehrlich, für mich ist es ein klarer Sieg für Russland.
Ja, ich glaube auch. Allein von der ganzen Power, von der Körpersprache, von allem. Die USA haben irgendwie, die haben was Lethargisches mittlerweile, finde ich, bei dieser WM. Das ist so ein bisschen das Kanada des letzten Jahres.
Sehr gut. Sehr guter Vergleich, sehe ich genau. Das ist schlimm, dass wir Sachen so sehen, ja. Die haben nicht.
Ja, komisch.
Ja, die haben nicht die Körperspannung. Ich traue ihnen das auch nicht zu, auch wie Kane, Harder, obwohl er auch 10 Punkte, glaube ich, hat und mehr so. Das ist einfach nicht. Ich traue ihnen diese Power nicht zu. Und jetzt kommen wir zu den Russen. Die Russen haben wir die ganze Zeit herausgehoben, was für geile offensive Power sie haben, wen sie alles da dabei haben. Und was ist es? Sie haben das beste Unterzahl und die wenigsten Gegentore bisher im Turnier.
Ja, die Torhüter sind hervorragend.
7 Gegentore in 7 Spielen. Und davon haben sie aber über die Hälfte gekriegt im letzten Spiel gegen die Schweden, als die Spielschau vorbei war.
4 bekommen, genau, ja. Als sie schon ewig geführt haben.
Genau. Dazu hast du mit Dadonov einen, der 7 Tore gemacht hat, Kucherov 15 Punkte. Also das ist, du hast offensive Power, du hast defensive und das Spiel ist so stark, dass auch die USA der einzige Punkt, wo ich wirklich bei den US-Amerikanern sehe, wo man dann sagen könnte, ja, vielleicht kommen sie dadurch ins Spiel, das haben sie öfter schon, die Weltmeisterschaft zuvor zeigt, ist das Überzahl. Aber auch da muss ich sagen, traue ich ihnen gegen die Russen nicht den Punch zu.
Nee, sehe ich genauso. Also ich glaube, das könnte tatsächlich ein ganz bitteres Spiel für die USA sogar werden. Wenn die nur ein bisschen so Bock haben wie im zweiten Drittel gegen Schweden, in dem sie mal 6 Tore schnell geschossen haben, die Russen.
Ja, also da sind wir uns ziemlich einig. Dann lass uns gleich
sehr einig, ja,
auf das erste Viertelfinale gehen um 20.15 Uhr, Finnland gegen Schweden. Danach machen wir Wette und dann danach machen wir Ausblick deutsche Mannschaft gegen die Tschechen. Die Finnen.
Ja, man kann die immer noch nicht so greifen. Ich finde die trotzdem eine gute Mannschaft. Weiterhin unter Betonung auf dem Wort Mannschaft.
Sie haben gute Torhüter. Der Lankinen hat sehr gut gehalten.
Der Lankinen
gehalten.
Ist gut, das stimmt.
Der hält tatsächlich im direkten Vergleich bisher besser als die Torhüter der Schweden, muss man sagen. Haben die
überraschenderweise ein Problem mit Markström und mit Lundqvist.
Und überraschenderweise sind die Schweden, weil sie so spielstarke Verteidiger dabei haben, aber sie haben die meisten Tore erzielt. Also sie sind offensiv unheimlich stark. Und das ist ein Problem, das die Finnen eigentlich haben. Wenn du Kakko bei denen aus dem Spiel nimmst, wenig Raum gibst, der versucht zwar alles, aber das ist der Einzige, der so wirklich gefährlich ist und so Überraschungsmomente liefert in der Offensive.
Der ist jetzt auch schon seit 3 Spielen ohne.
Genau. Und das ist so die Frage. Sie haben zwar gute Torhüter, können defensiv wirklich sehr hart arbeiten, haben aber für mich zu wenig offensive Power, die Finnen. Da haben die Schweden mehr, die haben aber ein Torhüterproblem. Und hinzu kommt, bei den Finnen gegen die Schweden, das muss man wirklich sagen, das ist eigentlich ein kleines Hassduell. Das ist mehr als ein Derby.
Ja, das ist mehr.
Da kommen ganz andere Momente noch rein, also in dieses Spiel. Emotionen rein, da kannst du eigentlich gar nicht verlieren, weil du daheim, da wirst du auspfiffen den ganzen Sommer, wenn sie dich auf der Straße sehen.
Ja.
Also das wird wirklich unheimlich schwer, das wirklich zu sagen, in welche Richtung das dieses Spiel geht.
Ja, weil die tatsächlich so unterschiedliche Stärken bzw. Schwächen haben.
Ja, und die Frage wird wirklich sein, was wird die Stärke sein oder die Schwäche?
Welche setzt sich durch, genau.
Ja, sehe ich auch so. Dann lass uns da doch als erstes mal unsere Wette platzieren, hier von unserem Partner Unibet.
Genau. Unsere Rubrik zu diesem WM-Spezial auch heute wieder mit unserem Partner Unibet. Und der Rick hat schon ein paar nette Sachen rausgesucht. auf die wir setzen. Alles, was wir setzen, falls wir irgendwas gewinnen sollten, geht natürlich für einen guten Zweck sofort wieder aus den Taschen raus.
Und man muss natürlich sagen, wir haben auch schon gewonnen. Unter anderem haben wir ja gesagt gehabt, dass die Deutschen unter die Top 4 kommen in ihrer Gruppe.
Das zwei Langzeitwetten haben wir gewonnen, kann das sein?
Nee, nur eine. Russland ist noch nicht Weltmeister.
Ah, okay.
Das dauert noch. So, dann schauen wir mal. Spiel Kanada gegen die Schweiz, was uns da angeboten wird. Da hätten wir zum Beispiel, die Kanadier sind klarer Favorit, also 1,47 bekommst du zurück, reguläre Spielzeit, wenn Kanada gewinnt, wenn die Schweiz gewinnt, reguläre Spielzeit 5,3. Nach Verlängerung und Penaltyschießen 1,27, Kanada, Schweiz 3,8.
Also da, was gibt es denn für Unentschieden nach 60?
5,1.
Das ist doch nicht schlecht.
Ja, Unentschieden, dann nehmen wir das, Kanada, Schweiz, Unentschieden mit 5,1 momentan bei Unibet. Ah, übrigens da der Hinweis, wenn ihr auch wetten wollt, Unibet hat uns so einen Code zur Verfügung gestellt, bekommt ihr 5 Euro, wenn ihr euch anmeldet. Der Code ist EishockeyWM kleingeschrieben minus 5, also EishockeyWM minus 5, alles kleingeschrieben, 5 die Ziffer, gibt es 5 Euro. Russland gegen die USA, also das ist für mich eine ganz eindeutige Sache. Also da kann ich jetzt
das könnte auch tatsächlich schnell bitter werden für die USA. Da könnte man sowas setzen wie Rick, Führung Russland, erstes Drittel oder sowas.
Ja, das gibt es tatsächlich.
Weißt du, sowas Schnelles.
Da schaue ich jetzt mal. Erstes Drittel. Ja, da gibt es zumindest 1,98 zurück, wenn da Russland führt. Dann machen wir da Russland, erstes Drittel.
In Führung.
In Führung.
Genau.
Dann, jetzt wird es schon schwieriger, finde ich.
Jetzt wird es schwierig.
Finnland gegen Schweden. Was wollen wir denn da machen? Hase.
Ja.
Haben wir da. Oh! Wenn Finnland in regulärer Spielzeit gewinnt, gibt es 4,8. Wenn Schweden in regulärer Spielzeit gewinnt, 1,54.
Ist da Finnland so ein Außenseiter?
Krass.
Der Zweitplatzierter in der Gruppe Košice.
Krass, ja.
Also das ist echt krass.
Da musst du eigentlich fast auf Finnland gehen.
Da muss das Risiko fast gehen.
Ja, da gehen wir jetzt auch reguläre Spielzeit auf Finnland.
Ja.
4,8. Nur wegen Kurs.
Ja.
Und dann haben wir natürlich Tschechien gegen Deutschland. Ist ja wohl klar, auf wen wir sitzen. Wir überlegen uns nur was. Was hat der Sesch gerade gesagt? Führung Deutschland nach dem zweiten Drittel.
Das würde er setzen.
Schau mal nach. Also Tschechien, reguläre Spielzeit 1,32, Deutschland 7,5. Einschließlich Verlängerung und Penalty schießen Deutschland 5. Schaue ich mal zweites Drittel, was da gibt. Führung Deutschland nach dem zweiten Drittel 5,2. Also, was wollen wir nehmen?
Ja, wir setzen ja auf Deutschland auf jeden Fall.
Sehr klar. Aber wollen wir Führung zweites Drittel nehmen?
Wollen wir das nehmen, wenn der Sesch das eh will? Komm.
Dann nehmen wir Führung zweites Drittel Deutschland.
Wir tun ihm mal was Gutes
an. So ist es. So. Also nochmal der Hinweis bei Unibet, wenn ihr Lust habt, EishockeyWM-5 kleingeschrieben, den Code eingeben, wenn ihr euch anmeldet, dann bekommt ihr 5 Euro Gutschein bzw. Bonus. Ja, und das war dann auch unsere Wettrubrik bei der WM, sponsored by Unibet. Und dann können wir über das Spiel reden, Deutschland gegen Tschechien. Also, was die Tschechen da anbieten, vor allem in der Offensive, Basti, das ist schon ziemlich stark. Also sie haben die zweitmeisten Tore erzielt in dem Turnier, 39 bisher. Und das Schlimmste ist, sie haben die beste Schusseffizienz.
Naja, aber wir haben jetzt einen Grubi im Tor vermutlich in diesem Viertelfinale. Also, Matthias Niederberger, rausgestellt, hat ein überragendes Turnier gespielt für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Aber wenn halt der NHL-Torhüter da ist, er war sehr stark gegen Finnland. Philipp Gruber, nehme ich jetzt an, dass der auch im Viertelfinale spielen wird.
Ja, gehe ich auch davon aus, den brauchst du auch. Schusseffizienz ist was, wenn du mal einen Lauf hast, dann zeigt sich da meistens auch. Das ist schon, das macht mir ein bisschen Angst, weil sie wirklich, sie haben 10 NHLer dabei, sie treffen hier, sie spielen offensiv unter ihrem neuen Trainer. Viel aggressiver, kommen ihnen viel mehr entgegen.
Miloschia.
Ja, gehen da viel mehr vorne rein, auch im Vorcheck, kreieren unheimlich viel Offensive, sind dadurch aber das ein oder andere Mal konteranfällig. Ja. Muss man auch sagen. Und man muss eine Reihe rausnehmen. Das ist Jakub Voracek, der gefällt mir grundsätzlich sowieso gut, auch in der NHL leider, muss ich sagen. Der spielt mit Frolik und Simon zusammen. Und die drei Spieler haben 14 Treffer erzielt von den 39. Also über ein Drittel hat nur diese Reihe erzielt. Also da muss Deutschland definitiv einen Weg finden, diese Reihe rauszunehmen. Und auch wenn Voracek ein harter Arbeiter ist, den musst du immer wieder ärgern, den musst du andauernd vor Probleme stellen. Weil der aber auch mal einer ist, der nimmt eine Strafzeit oder irgendwo hakt nach oder irgendwas. Also die müssen sie rausnehmen und versuchen, wie du gesagt hast, die Schusseffizienz ihnen wegzunehmen. Ansonsten, Grubauer braucht Deutschland definitiv, wenn er im Tor ist. Wäre interessant zu sehen, wenn Seider zurückkommt. Ich glaube, der hat der deutschen Mannschaft gut getan.
Ja.
Der hat ihn definitiv gefehlt. Was mich positiv stimmt persönlich, ist, dass Deutschland es wirklich geschafft hat, in den letzten zwei Spielen gegen die großen Nationen sich auf das Niveau zu spielen. Also die haben sich deutlich
gesteigert. Niveau anzuheben, genau. Jedes Mal zum Gegner.
Genau. Bei Finnland haben sie es dann eben auch verstanden, es so anzuheben, dass ein Sieg mit dabei ist. Und deswegen bin ich insgesamt eigentlich sehr positiv gestimmt, muss ich sagen.
Ja, ich glaube auch. Viele denken aber trotzdem, ja, Tschechien ist jetzt der leichteste Gegner, den du kriegen kannst, ja, von denen, die da sind. Nein, es gibt definitiv da keinen leichten Gegner, egal wer es geworden wäre. Und es ist auch nicht so, dass Tschechien der deutschen Mannschaft bei Weltmeisterschaften mehr liegt oder irgendwas. Im Gegenteil, 2007 hat Deutschland zuletzt bei einer WM gegen Tschechien gewinnen können. Wir haben übrigens schon lange nicht mehr bei einer WM gegen Tschechien gespielt. Das war zuletzt in Prag 2015.
Ja, aber in der Vorbereitung hat man einmal dagegen gespielt.
Zweimal 4-5.
Ja. Genau, da sind viele Tore gefallen. Da hat man auch gesehen, die Art und Weise, wie die spielen, dass sie eben sehr aggressiv spielen nach vorne. Auch da kennt man schon ein bisschen was, auch wenn die Mannschaft ganz anders ausschaut. Also die haben nochmal 10, 12 Spieler dazugekriegt, die super Niveau reinbringen, muss man ganz klar sagen. Ich glaube aber trotzdem, dass die Mannschaftsleistung von Finnland, wenn du die quasi nochmal so aufs Eis bringst, in allen Mannschaftsteilen.
Und nochmal eine Schippe vielleicht.
Genau. Du brauchst auch deine Topspieler, so wie Dreisel, du brauchst halt die Tore auch von ihm. Und du brauchst aber auch diese Kompaktheit, die Deutschland gezeigt hat, dieses enge Zurückarbeiten vorm eigenen Tor und den Torhüter so zu unterstützen. Das haben sie gegen Finnland wirklich gut gemacht, haben den Finnen nur den Außenraum gegeben. Das brauchst du auch gegen die Tschechen. Und die Kombi ist es wirklich, dieses auf der einen Seite ausschwirren zum richtigen Zeitpunkt aus der Transition, aus der Verteidigung heraus, wenn du die Scheibe hast, das Schnelle nach vorne, aber gleichzeitig hinten keine Löcher geben, weil da sind die Tschechen wirklich unheimlich gefährlich.
Man hat da in der Vorbereitung vor allem auch gesehen, dass sich Tschechien sehr schnell ans deutsche System da irgendwie nicht angepasst hat, sondern das durchschaut hat. Und echt durch einen aggressiven Vorcheck in diesen 2-4-5-Spielen in Karlsbad die deutsche Mannschaft brutalst unter Druck setzen konnte.
Genau.
Im eigenen Drittel.
Genau.
Das musst du wegnehmen.
Das musst du wegnehmen, genau. Aber ansonsten schauen wir dem Spiel eigentlich sehr positiv entgegen, oder?
Ja, absolut. Also, ich sage Halbfinale, warum nicht?
Sage ich auch. Und wenn du das sagst, dann hören wir doch jetzt auf, das ist doch ein schöner Abschlusssatz eigentlich.
Ja, ist eigentlich schon schön.
Nachdem wir letztes Mal ja eigentlich so eine Unterhaltungssendung mehr geliefert haben für uns
Feuilleton. Waren wir heute sehr analytisch tatsächlich.
Ja, ja. Hast du noch einen Witz vielleicht zum Schluss? Hast du noch einen?
Jetzt so einen spontan habe ich nicht.
Was ist denn los mit dir?
Ich habe doch nie Witze, das weißt du.
Ja, es ergibt sich meistens.
Es ergibt sich nur aus irgendwelchen Wortkreationen oder aus irgendwelchen Situationen, aber außer ein bisschen Migräne heute.
Hast du?
Ja, freier
schaust Tag. Auch schlecht
freier
aus.
Freier Tag tut nicht gut.
Es tut dir echt nicht gut, gell? Nee. Dir fällt da die Anspannung ab aus dem Gesicht, du schaust auch aus. Wahnsinn.
Wie du in der Früh eigentlich.
Ja, in der Früh schaue ich nicht so gut aus in letzter Zeit.
Ja, das stimmt.
Was ist da los eigentlich?
Da musst du dich und deinen Spiegel vielleicht fragen in der Früh.
Ja, das hat dann mit dem Spiegel nichts zu tun, leider.
Schade. Weißt du nicht?
Ja, so weit ist
kann es. Kann der nichts dafür.
Also.
So, wir drücken die Daumen für morgen für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Ab 20 Uhr geht es dann mit der Vorberichterstattung zum Spiel. Vorberichterstattung, stimmt, richtig. Vorberichterstattung zum Spiel vorher ab 19 Uhr schon Sondersendung.
Ja, da sind wir auch drin. Da gibt es natürlich
auch dabei, im Studio.
Da machen wir alles.
Ja.
Da machen wir alles. Alles machen wir da. Da sprechen wir über die Spiele, die waren. Wir schauen sie uns an. Wir schauen uns Finnland an. Wir schauen, was vor Ort los ist. Mit Sascha Bandermann, der uns da Stücke
einspielt. Auf den Gegner.
Richtig.
Auf Tschechien.
Wir erklären nochmal alles, was wichtig ist um die deutsche Mannschaft und auch bei den Tschechen.
Wir machen das so, dass wir dann zum Spiel keine Infos mehr haben.
Ja, wir werden uns da in einer Stunde verausgaben. Das kann man jetzt schon mal sagen. Aber ja, wir freuen uns.
Ja. Also, wenn ihr Bock habt, abonniert uns, die Sportfuzis mit der Eishockey-Show. Sagt es weiter, teilt es, lasst es euch gut gehen. Ansonsten, wir sehen uns schon wieder, Rick, in der nächsten Ausgabe. Die kommt ja auch gleich wieder.
Eigentlich. Ja, dann nach dem Finale. Sonntag.
Na, machen wir nichts mehr dazwischen.
Ja, wenn Deutschland vielleicht ins Halbfinale geht, dann machen wir ein Halbfinale. Ja,
würde ich auch sagen.
Machen wir oder
Halbfinal-Spezial.
Ja, machen wir ein Halbfinal-Spezial.
Also, könnt ihr jetzt schon drauf einstellen, wir machen ein Halbfinal-Spezial. So viel Eier haben wir in der Hose. Ciao, das war's für heute vom WM-Spezial. Die Eishockey-Show. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.